Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Jörg, warmt willkommen. Elchkuss, Ertiborka. Ich war in der Sommerpause und es geht nun weiter. Auch in der Sommerpause kamen jede Woche neue Folgen, aber die habe ich eben vorproduziert. Jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich auch auf Mails wieder schnell antworten. Und ja, hoffe, dass auch du einen schönen Sommer hattest. Mein Sommer war ziemlich gut. Ich war natürlich auch in Schweden unterwegs, habe hier viel erlebt, viele neue Dinge erlebt, über die ich dann auch in den nächsten Folgen sprechen werde. Zum Beispiel war ich im gerade noch nicht eröffneten neuen Nationalpark Nemndorheiðargarðurin. Über den habe ich jetzt schon mal berichtet. Jetzt habe ich ihn mir nochmal angeschaut, kurz bevor er eröffnet worden ist. Da war ich nochmal da und ich habe einige Hotels getestet, wo man vielleicht auch ganz besonders sehr, ja, sehr unik, so würde man im Schwedischen sagen, wohnen kann, also sehr einzigartig. Das habe ich gemacht. Ich war in der Region unterwegs, die ich dir heute auch ein bisschen vorstellen möchte. Und natürlich, wenn man mit Kind ist, ich war natürlich auch in Assetlingrensvärld, da komme ich nicht drumherum. Mein Sohn drängt mich da immer und immer wieder aufs Neue hinein. Aber ich muss auch sagen, ich bin wirklich sehr gerne da. Das ist also nichts Schlimmes, dass ich da reingehen muss. Ja, bevor wir loslegen, will ich noch gerne die neuen Unterstützerinnen und Unterstützer begrüßen, die, während ich in der Sommerpause war, sich entschieden haben, Elchkuss aktiv zu unterstützen, denn das ist wirklich, wirklich großartig und die beste Unterstützung. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, Elchkuss zu unterstützen. Du kannst beispielsweise auf elchkuss.de auf so einen Werbebanner von zum Beispiel Steneline oder TT-Line klicken, wenn du eine Fähre buchen möchtest. Dann bekommt Elchkuss eine kleine Provision. Für dich ändert sich nichts, der Preis ist genau der gleiche. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist mit einer guten Bewertung des Elchkuss-Podcasts bei Spotify oder bei Apple. Wenn du hier 5 Sterne hinterlässt, dann freue ich mich wirklich sehr. Und das gibt natürlich nicht nur Motivation, das gibt einen Push und das ist einfach immer wieder ein schönes Gefühl und ich freue mich riesig darüber. Aber die allerbeste Form der Unterstützung, die langfristigste, mit der ich am besten auch planen kann, die deswegen für mich die entscheidende ist, um diesen Podcast und den Blog zu betreiben, das ist die Unterstützung über steady.de. Dort gibt es 4 Unterstützerpakete. Wenn du Elchkuss unterstützen magst, wähle eines davon aus und schon bist du dabei. Du kannst dann auch die Bonusfolgen anhören und ab einem bestimmten Paket auch die wöchentlich erscheinenden Nyheter von Sverige, die in der nächsten Woche dann auch wieder losgehen. Ja, und hier haben sich neue Leute entschieden und zwar begrüße ich Alex, Johanna, Anja, Alexander und Lisanne, die hier neu in den Unterstützerkreis eingetreten sind. Super, dass ihr das gemacht habt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Ihr seid großartig. Bleibt großartig. Taxiette Mücke. Und wenn du auch Elchkuss unterstützen magst, dann klick auf den Link zu steady.de in den Shownotes. So, und jetzt geht es los mit einem Besuch einer Landschaft, die bei vielen vielleicht gar nicht so ganz oben auf dem Zettel steht. Obwohl sie, ja, sie ist vielleicht nicht super mega spektakulär, aber sie ist doch sehr, sehr besonders. Sie ist nicht so spektakulär wie das Fjell beispielsweise. Das ist sie nicht. Sie hat auch nicht so hohe Wasserfälle oder so mächtige Wasserfälle wie beispielsweise im Norden. Aber sie ist eben doch, ja, sehr einzigartig. Und das hat auch die UNESCO so erkannt und hat daraus aus dieser Region einen UNESCO-Geopark gemacht. Den UNESCO-Geopark Plateauberg. Das ist eine Landschaft im Süden oder Südosten des Vänern, also des größten schwedischen Sees. So ein Dreieck zwischen Trollhättan, Mariestad und Falköping mit diesen 3 wichtigen Städten und dann noch Skara und Höfte sind noch so weitere ziemlich wichtige Städte hier in dieser Region. Und nunmehr seit 2022, also seit 3 Jahren, ist diese Region ein UNESCO-Geopark, der UNESCO-Geopark Plateauberg. Plateauberg ist auch so ein schönes schwedisches Wort. Ich habe da mit Heike ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diese Fähigkeit des Schwedischen, Wörter aus anderen Sprachen zu übernehmen, also zu entlehnen, aber sie dann in die schwedische Schreibweise einzupassen. Und Plateau oder bei Plateauberg, das ist wieder so ein wunderbares Beispiel. Kommt aus dem Französischen, wird hier ja P-L-A-T und dann I-A-U hintendran geschrieben, diese französische Endung. Und daraus wurde einfach ein A mit Kringel, also ein O gemacht. Also P-L-A-T, A mit Kringel und dann der Berg. Und so wird aus dem Französischen Plateau eben das schwedische Plateau. Genau gleich ausgesprochen, aber eben sehr schwedisch geschrieben. Ja, die UNESCO, die hat drei Auszeichnungen. Das eine ist das Welterbe, das mit Abstand bekannteste natürlich. Und dann gibt es UNESCO-Biosphärenreservate und es gibt eben diese Geoparks. Und UNESCO schreibt selbst darüber, über so einen Geopark: UNESCO Global Geoparks are single unified geographical areas with sites and landscapes of international geological significance. Managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. Also sind, glaube ich, zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Das eine ist diese Einzigartigkeit der Landschaft, die ganz besonders in geologischer Sicht ganz besonders signifikant ist, auch international. Und wo es ein klares Konzept gibt, ein ganzheitliches Konzept von Schutz, Bildung, also dass man hier auch etwas lernen kann und eben einer nachhaltigen Entwicklung. Und diese Region des Plateaubergs oder letztendlich der 15 Plateauberge, so viel sind es, das ist der erste Geopark in Schweden. Die Landschaft muss also schon eine besondere sein und eine auch in dieser Form ziemlich einzigartige. Und das ist sie auch. Auch wenn sie bei vielen vielleicht nicht eben auf diesem Zettel ganz, ganz oben steht, sie zählt nicht zu diesen Top-Destinationen in Schweden. Das tut sie eben nicht. Das sind andere Regionen. Ist Bohuslän, Gotland, Öland, Stockholm oder eben das Fjäll im Norden. Das ist viel, 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 viel mehr im Fokus. Aber dieser Plateauberg, der ist eben sehr besonders. Und deswegen stelle ich den dir heute einmal vor. Dieses Gebiet liegt in Västergötland. Hier gibt es auch die sogenannte Västgötaslätten. Slätten, das ist eine weite Ebene, die agrarisch sehr intensiv genutzt wird. Und das schon seit Jahrhunderten. Daher ist die Region auch historisch sehr interessant. Hier ist eine der ganz zentralen Regionen im schwedischen Mittelalter gewesen, weil man eben hier viel fruchtbare Erde hatte und hier viel anbauen konnte. Und das ist eben die Slätten oder Västgötaslätten. Aber es gibt eben nicht nur die Ebene und nördlich davon den riesigen See Vänern, immerhin auch Europas größter See, sondern es gibt eben auch 15 Tafelberge, Plateauberge. Und das ist doch etwas, was man so auch vielleicht gar nicht direkt mit Schweden verbindet, Tafelberge. Gut, sie sind nicht ganz so imposant wie vielleicht der Tafelberg in Kapstadt. Das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem. Und diese Geschichte der Tafelberge, die ist wirklich uralt. Und zwar unglaublich alt. Diese Berge und das Gestein dieser Berge, das Grundmaterial, das entsteht vor 1,7 Milliarden Jahren. Also wirklich vor einer unvorstellbaren Zeit. Lange vor den Dinosauriern, lange bevor die Alpen entstanden sind beispielsweise. In dieser Zeit bildet sich der sogenannte Urberg. Das ist eine massive Bergkette. Möglicherweise war sie so hoch wie heute der Himalaya. Das weiß man nicht so ganz genau, aber es könnte gut sein. Im Lauf der Milliarden oder Millionen Jahren, da ist diese Bergkette aber erodiert und wurde immer flacher. Und heute ist es sozusagen die Bodenplatte der Region. Während der letzten Eiszeit lagert sich neues Sediment auf dem Gestein des Urbergs ab, sodass dieser Urberg oder das Gestein des Urbergs auch fast nirgends zu sehen ist. Aber es gibt trotzdem so ein paar solcher Stellen, wo eben der Urberg direkt an die Oberfläche drängt. Zum Beispiel bei Nordkruken in der Nähe von Vänersborg, direkt am Ufer des Vänern gelegen. Und das ist eine ganz platte Landschaft, eine ganz platte Felslandschaft. Und das ist schon ein mächtiges Gefühl irgendwie, auf so uraltem Gestein zu stehen, zu wissen, okay, dieses Gestein, das ist 1,7 Milliarden Jahre alt. Hier bei Nordkruken oder in dieser Gegend, das sind auch die beiden westlichsten Plateauberge, der Halle und der Hunneberg. Der Halleberg, der erhebt sich ziemlich majestätisch aus dem Vänern und auch aus dem Slätten, also aus der Ebene heraus, mit sehr steilen Felswänden, sehr brüsk, wie er hier abbricht. Und das ist eben einer von diesen Plateaubergen. Der Urberg ist aus Granit und die Plateauberge, die sind aus anderem Gesteinsmaterial. Denn vor ungefähr 550 Millionen Jahren, also auch schon relativ lange her, da war das Gebiet Boden eines großen, aber nicht allzu tiefen Meeres. Und es lagerten sich hier Sand, Lehm, Kalk, Organismen ab und die wurden im Laufe der Zeit zu Stein. Und das sind die Schichten der heutigen Plateauberge. Sandstein, Kalkstein, Schiefer, das ist alles so schön geschichtet. Und vor etwa 280 Millionen Jahren, da kommt jetzt noch was Entscheidendes dazu. Da wurde nämlich Magma, also vulkanische Magma, aus dem Erdinneren nach oben gedrückt und das setzte sich so in einzelnen Stellen in dem Gestein ab. Und daraus entstand dann Dolerit oder Diabas-Gestein. Das ist ein subvulkanisches Gestein und deutlich fester, deutlich härter als die anderen Gesteinsarten. Und in den nächsten Jahrmillionen, da erodierten dann die Sedimentschichten, nur eben nicht dort, wo es dieses Dolerit oder dieses Diabas-Gestein gab. Und diese Berge, die blieben eben nun erhalten und die bilden die Plateauberge. 15 insgesamt. Also es gibt hier alte Berge mit einer uralten Bodenplatte und die restliche Landschaft, also die dazwischen, zwischen diesen Plateaubergen, die wird erst in jüngeren Jahren gebildet. Und zwar durch die letzte Eiszeit, die vor ungefähr 115.000 Jahren begann. Die meiste Zeit lag dann eine sehr dicke Gletscherschicht, die sich also bis zu 3,5 Kilometer hier auftürmte auf dieser Landschaft. Und dieses massive Gewicht von dieser Gletscherschicht, die drückte die Erdschichten darunter eben nach unten, prinzipiell erstmal tiefer in die Erdkruste hinein, aber sie zermalmte auch vieles von diesen Erdschichten. Sie löste Felsbrocken, Gestein und zerkleinerte es eben immer weiter. Daraus entstand Kies und Sand, aber auch viele so Steine, die dann einfach irgendwo liegen blieben. Das kennst du auch aus anderen Regionen, beispielsweise auch aus Smallland. Da gibt es ja unfassbar viele Steine und die sind so ein Überbleibsel dieser Eiszeit. Die Gletscher, die zogen sich irgendwann zurück und sie gestalteten die Landschaft zwischen den Plateaubergen. Das sind teils flache, teils aber auch sehr hügelige Landschaften. Teils gibt es so Rullstens, Osa, so heißt es auf Schwedischen. Das sind Moränen, weil die Gletscher, als sie sich zurückgezogen haben, es gab nochmal so eine Periode, wo es dann nochmal kälter geworden ist. Da sind sie dann wieder stehen geblieben oder sind eben an der gleichen Stelle geblieben über einige tausend Jahre. Und da gab es dann wieder neue Moränen, die sich da gebildet haben. Und die gibt es bis heute. Es gibt Seen, es gibt Flüsse, die sich ganz, ganz gemütlich durch die Landschaft schlängeln. Also es ist eine sehr, sehr liebliche Landschaft. Und dann hat man eben die Plateauberge. Die erheben sich oftmals wirklich, ja, so mit senkrechten Wänden, die sich sehr brüsk aus der ansonsten eher flachen oder eher so lieblichen Landschaft hervorheben. Beim Halle und beim Hundeberg, die habe ich vorhin schon erwähnt, geht es bis zu 60 Meter hoch. Also das ist durchaus imposant, wenn man da auch steht. Auf den Bergen, also obendrauf auf dem Plateau, da liegt meistens nur sehr magere Erde. Für Agrarwirtschaft ist das nicht so sonderlich gut geeignet. Hier wächst auch viel Nadelwald. Wald, der einfach nicht so viel braucht, der auch nicht so tief wurzeln muss. Oder es gibt Hochmoore, wie zum Beispiel die Öje Mossana auf dem Hundeberg. Auch die gibt es. An den Füßen der Berge, da ist die Erde deutlich, deutlich fruchtbarer, gibt viel mehr her und hier wachsen oft Laub oder Mischwälder, sind oft sehr alte, sehr schöne Wälder. Hier lohnt es sich zu wandern. Und auch hier gibt es immer wieder sumpfige Gebiete. Und an einem Berg kann man das vielleicht mal, wie dann diese Berge so aufgebaut sind, so beispielhaft vorstellen. Das ist der vielleicht bekannteste Berg in dieser Region, der Kinnekulle. Der liegt nördlich von Jötene, direkt am Vänern gelegen und hat eine sehr, sehr markante Form und ist eben auch vom Vänern so richtig gut zu sehen. Und deswegen ist er allein von der Form her schon sehr bekannt. Aber es haben auch dann die Menschen in früheren Jahren erkannt, dieser Berg, der ist irgendwie besonders. Zum Beispiel Karl von Linné, der beschrieb den Kinnekulle folgendermaßen. Ein Platz bland der merkwürdigste Iriket. Also einer der merkwürdigsten oder bemerkenswertesten im ganzen Reich. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Vulkan. Also er ist nicht so ein klassischer Plateauberg, wo oben alles platt ist. Das ist hier bei ihm ein bisschen anders. Aber er ist kein Vulkan. Und er ist folgendermaßen aufgebaut. Ganz, ganz unten, da ist der Urberg, also Granit. Der ist heute unter der Wasseroberfläche des Vänern. Dann, also in der Uferregion, da ist eine Schicht aus Sandstein. Dann kommt Alaunschiefer, dann Kalkstein, dann wieder eine Schieferschicht und ganz oben Diabas. Das bildet eben so die Bergspitze. dieser Diabas-Kegel ist es fast schon so ein bisschen. Und diese Kalkstein- und Schieferschichten, die hier drunter liegen, da ist die Erde sehr kalkreich und damit sehr, sehr fruchtbar. Hier findet Ackerbetrieb statt, sehr reichhaltiger Ackerbetrieb. Aber hier wachsen auch schöne Wälder. Und hier gibt es eine unglaublich reichhaltige Pflanzenwelt. Hier, gerade im frühen Sommer, da blüht es nur so. Da kann man sich hier bewegen, durch die Wälder und Wiesen gehen und es blüht überall. Ganz, ganz prächtig. Also ein toller Ort. Aber es gibt dann auch wieder andere Orte, wo das Kalkgestein nur von wenig Erde bedeckt wird. Und da entsteht so eine Art Alvar, also eine ganz magere Landschaft mit einer sehr, sehr speziellen Flora und Fauna. Und die gibt es eigentlich ansonsten so nur auf Öland oder auf Gotland, diese Alvaren. Aber auch hier am Schinnekulle gibt es an einzelnen Stellen solche eher mageren Landschaften. Also hier schon mal eine sehr, sehr vielfältige Landschaft und dann ist eben die Spitze aus Diabas, die ist meist bewachsen mit Nadelwald und hier befindet man sich immerhin 263 Meter über dem Vänern oder 308 Meter über dem Meer und an der Spitze, wenn einem das noch nicht genügt, an der Spitze oder auf der Spitze, da steht dann noch ein hoher Aussichtsturm, der ist 19 Meter hoch, da kann man dann nach oben gehen und da hat man wirklich einen traumhaften Blick über die ganze Landschaft, über das Västgötaslätten und über den Vänern. Das ist wirklich herrlich. Ja, und ich habe es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, diese Geologie, die man hier hat, die erschafft eben eine ganz besondere biologische Vielfalt, was die Pflanzenwelt angeht, aber dann in der Folge auch, was die Tierwelt angeht. Und das ist eben das Besondere an diesem Plateauberg oder an diesen Plateaubergen. Man hat eine ganz besondere geologische Form, also mit diesen Schichten, mit diesen Diabas-Spitzen, mit dem uralten Urberg als Basis und hat dadurch dann manchmal sehr karge Regionen, manchmal sumpfige Regionen, manchmal sehr, sehr fruchtbare Regionen und all das gibt es hier in relativ dichtem Raum beisammen. Es entsteht hier auch ein wirklich sehr, sehr vielfältiges Vogelleben. Also für alle Menschen, die gerne Vögel beobachten oder die auch gerne fotografieren, dann muss man eigentlich wirklich genau hierher kommen. Vielleicht gibt es noch die Südspitze von Öland, die ist auch noch so ein Vogelbeobachtungsparadies. Aber ansonsten auf jeden Fall zum Geopark Plateauberg kommen. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es so im nördlichen Teil des Geoparks die Halbinsel Kollandsö. Die streckt sich so in den Vänern hinaus. Und auf der anderen Seite, also von Norden her kommend, da gibt es die Vänerschnäs, auch eine Halbinsel. Und zwischendrin sind so ein paar kleine Inseln. Das ist wie so eine Art, ja, wie so eine Brücke für Zugvögel. Die müssen also nicht in einem Rutsch über den riesigen Vänern fliegen, sondern können sich hier wirklich Zeit lassen, haben viel Land darunter. Und es ist wie so eine, ja, wie eine Brücke für die Zugvögel über den Vänern. Das heißt, es kommen hier sehr, sehr viele Zugvögel hier vorbei. Also viele ziehen hier nur rum im Frühling oder dann im Herbst wieder. Aber gerade so im Küstengebiet des Vänern, da gibt es auch unzählige Vogelarten, die nicht wandern, sondern die dauerhaft hier bleiben. Oder auch an den Seen. Und das sind besonders zwei Seen interessant. Einmal der Östern und dann vor allen Dingen der Hornburger Rhön. Das sind beide sehr flache Seen. Der Hornburger Rhön, der sollte im 19. Jahrhundert sogar ausgetrocknet werden, um Ackerland zu schaffen. Das scheiterte aber, und das ist, glaube ich, auch ein großes Glück, dass das scheiterte. Denn am Hornburger Rhön da sind über 300 verschiedene Vogelarten gesichtet worden im Laufe der Zeit. Besonders bekannt sind natürlich die Kraniche, Trona. Die kommen hier im Frühling vorbei, vor allem so Ende März, Anfang April. Also wenn du die beobachten willst, dann ja so Anfang April, so 3. April ist glaube ich der wirklich der große Peak. Da sind bis zu 10 oder noch mehr 1000 Tiere am Tag hier an diesem See. Und die kommen hier, wenn sie von Afrika oder von Südeuropa angeflogen kommen, weiter auf ihrem Weg Richtung Norden, kommen sie hier vorbei, rasten hier und hier gibt es den berühmten Tranendanzen, also den Tanz der Kraniche, wo sie einen Partner suchen und ja, hier, da ist einfach ein großes, großes, freudvolles Leben der Kraniche. Aber es gibt eben noch viele, viele, viele andere Tiere. Die Gründe, warum gerade der Hornburger Rhön so ein Paradies ist, das liegt daran, dass es ein sehr flacher See ist. Er ist unglaublich nahrungsreich, also gerade auch dadurch, dass er eben sehr flach ist, kommen die Vögel auch leichter an der Nahrung am Boden, am Grund des Sees. Es gibt viele Möglichkeiten zum Rasten und Verstecken. Es gibt viele Schilfgürtel am Ufer. Das heißt, da kann man sehr ungestört, oder die Vögel können hier relativ ungestört rasten. Und ein weiterer wichtiger Grund ist die Thermik. Der See liegt in einer Senke zwischen Plateaubergen und so entstehen thermische Winde. Die sind warme Winde, die steigen nach oben und können von Kranichen, aber auch von Raubvögeln beispielsweise, wie Seeadlern, die gibt es ja auch, genutzt werden, um mit möglichst wenig Energie, um nach oben in hohe Höhen zu kommen und dort eben mit weniger Energieaufwand dann fliegen zu können. Also wir haben die Thermik, wir haben den nahrungsreichen oder einfach den geschickten See, weil das so flach ist, und wir haben eben diese Brücke über den Vänern und all das sorgt dafür, dass hier eben sehr, 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 sehr viele Vögel zu sehen sind. Da gibt es mehrere Beobachtungspunkte, auch rund um den Hornburger Rhön. Es gibt zum Beispiel ein Naturum, also so ein Informations- so ein Besucherzentrum, Informationszentrum. Das liegt in der Ostseite bei Bolum. Da gibt es auch einen Vogelturm, aber es gibt auch an anderen Stellen Vogeltürme. Ich habe dir hier noch eine Infoseite verlinkt, auf jeden Fall, wenn dich das interessiert. Die beste Zeit ist natürlich Anfang April, ganz klar, weil da die Kraniche kommen. Aber auch, also ich war jetzt im Sommer da, auch da ist es einfach wunderschön. Da gibt es tausende, also da waren so ganz viele Gänse beispielsweise da. Unzählige Gänse, die schon wieder Richtung Süden gezogen sind. Ja, jetzt habe ich dargestellt, warum diese Landschaft geologisch und auch biologisch so interessant ist. Aber, das habe ich eingangs auch erwähnt, sie ist auch historisch sehr interessant. Denn auch der Mensch lebte hier schon seit vielen tausend Jahren, weil das eben so eine fruchtbare Gegend ist. Gerade diese Gegend rund um den Schinnekülle oder auch zwischen Schinnekülle und Billingen, das ist ein anderer großer Berg, das ist schon seit jeher ein ganz, ganz wichtiger Siedlungsplatz. Hier gibt es beispielsweise sehr viele Herrenhöfe, die zeigen, dass das Gebiet landschaftlich intensiv genutzt wurde in früheren Zeiten. Und es ist die Region mit der höchsten Adelsdichte im 16. Jahrhundert. Hier gab es viele Adlige, die sich das Land aufgeteilt haben. Und wenn es viele Adlige gegeben hat, muss es natürlich auch viel Land gegeben haben, das eben viele Adlige plus ihre Untergebenen dann auch ernähren konnte. Aber nicht nur in dieser Zeit, schon viel, viel früher lebten hier die Menschen. Bei Flühhof am Schinnekolle, da gibt es zum Beispiel viele Hellristninger, also so Felsritzungen. Dafür ist vor allen Dingen auch Bohuslän bekannt, aber auch hier gibt es diese Felsritzungen. Die kommen aus der Bronzezeit. Das heißt, auch in dieser Zeit haben hier schon Menschen gelebt. Darüber hinaus gibt es mehrere Grabfelder, es gibt Runensteine und sowas zu entdecken. Besonders wichtig wird die Region dann aber im Mittelalter. Zum Beispiel, so sagt man zumindest und wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ist es auch so, wurde hier in Hüsabü, ein ganz kleiner Ort südlich vom Schinnekulle, der erste dauerhaft christliche König Olof Rödkonung getauft. Also deswegen für das christliche Schweden auch ein ganz wichtiger Ort. Und es gibt hier mehrere Klöster, Güthem beispielsweise. Das ist mittlerweile nur noch als Ruine, also als tolle Ruine zu sehen, Warenhem. Das waren große Zentren im Mittelalter. Es gibt viele steinerne Kirchen, so aus dem 12., 13. Jahrhundert zu sehen. Also im Mittelalter wirklich eine ganz zentrale Region. Das zeigt sich vielleicht auch ein bisschen in Skara, diesem zentralen Ort hier in dieser Region, was Bischofssitz war und bis heute eben einen prächtigen Dom hat. Eine kleine Stadt eigentlich, aber einen sehr prächtigen Dom in der Mitte. Und deswegen ist Skara sicherlich auch einer von den sehenswerten Orten in dieser Region. Wenn du also da bist, und jetzt im Schluss will ich es noch ein bisschen zusammenstellen, wo sollte man denn eigentlich hingehen? Weil es gibt eben so viele Anlaufstellen, wo man sagt, da kann man was entdecken, hier kann man was entdecken. Was sind eigentlich so wirklich die zentralen Orte? Also Skara auf jeden Fall, historisch interessant. Wenn man sich aber eher das Geologische sich anschauen möchte, dann sollte man vielleicht nach Nordkruken gehen, das ist eben bei Vänersborg in der Nähe, und bei den Bergen Halleberg und Hunneberg. Und diese Region, Nordkruken, Hunneberg, Halleberg, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel über den Geopark Plateauberg erfahren. Also in Nordkruken, da kann man den Urberg erfahren oder erwandern. Dann beim Hunneberg, da gibt es einen schönen Geologiepfad und auch also Möglichkeiten für schöne, kürzere Wanderungen und beispielsweise auch den Büglaufsfallet, also einen kleinen Wasserfall. Oder am Halleberg gibt es den Rektefallet. 30 Meter immerhin hoch, also kein super imposanter Wasserfall, aber trotzdem ein sehr, sehr schöner Wasserfall. Und der fließt eben oder stürzt eben den Halleberg herunter. Prinzipiell hier Hunneberg und Halleberg ist eben auch schön, weil hier die Felswände wirklich sehr, sehr senkrecht abbrechen und man das hier sehr, sehr schön sehen kann, wie diese Plateauberge sich von der übrigen Landschaft abheben. Dann gibt es natürlich den Schinnekülle als sehr zentralen Ort, den ich auf jeden Fall besuchen würde, wenn ich in dieser Region wäre. Und da gibt es mehrere Orte dann wiederum am Schinnekulle. Zum Beispiel gibt es den Stura Steinbrott, also den großen Steinbruch. Das ist ein alter Kalksteinbruch, bei dem man so diese verschiedenen Kalksteinschichten noch sehr, sehr deutlich sehen kann. Direkt darunter, unterhalb von diesem Steinbruch, gibt es die Munkengala, die Mönchwiesen. Das ist wirklich herrlich für Spaziergänge und kleine Wanderungen. Im Frühling blühen hier, da ist so ein kleiner Knoblauchsgeruch, der hier auf der Gegend liegt, denn hier wachsen unzählige Bärlauchpflanzen, die hier blühen. Ist aber eigentlich keine Wiese, sondern eher ein Wald, also auch wenn sie die Mönchwiesen heißen, es ist nur an kleinen Stellen wirklich Wiese, sondern es ist eher Wald, und zwar ein schöner Wald, ein schöner Laubwald größtenteils. Und der Boden ist eben Kalkstein und der wurde ausgespült und dadurch entstanden so auch so raukähnliche Felsformationen. Also diese Raukkarte gibt es eigentlich vor allem auf Gotland oder auf Fårö. Aber auch hier gibt es so ähnliche Felsformationen, die man hier anschauen kann. Die sehen aus wie Raukka, sind aber keine wirklichen Raukka. Und ja, dann blüht eben alles wunderbar. Im Frühling, im Sommer, aber auch im Herbst. Es ist einfach richtig, richtig schön hier für Naturliebhaber, für Wanderer, für Fotografen. All die kommen hier wirklich auf ihre Kosten. Und dann kann man natürlich beim Schinnekulle ganz nach oben gehen, auf den Högkullen, das ist die Spitze des Schinnekulle mit einer wirklich fantastischen Aussicht. Ja, jetzt haben wir hier Nordkrogen mit Hundeberg und Halleberg. Wir haben den Schinnekulle, dann auf jeden Fall den Hornburger Höhen. Vor allen Dingen Anfang April sollte man hier hingehen, wenn man den Trondansen sich anschauen möchte. Das ist ein ganz wichtiger Ort. Und dann vielleicht auch noch ein sehr spezieller Ort ist Hindensreef. Hindensreef ist im Vänern, ist eine wirklich sehr schmale Landzunge, die sich aber über mehrere Kilometer in den Vänern erstreckt. Und das sind die Reste einer Randmoräne. Hier endeten also die großen Gletscher der letzten Eiszeit vor so etwa 12.500 Jahren. Und da bildete sich diese Rand- oder Endmoräne. Und die ist heute eben so eine ganz, ganz, ganz lange, schmale Landzunge. Die kann man nach vorne wandern. Und wenn man vorne ist, ja, da fühlt man sich wirklich so, als würde man so mitten im See eigentlich stehen. Weil nach fast allen Enden, bis auf diese kleine Landzunge, ist eben dann einfach nur See. Und der Vänern ist ja eher ein Meer als ein See. Das heißt, man fühlt sich hier wirklich so ein bisschen verloren, ein bisschen klein. Hindensreef heißt dieser Ort. Dann würde ich auf jeden Fall die Halbinsel Kollandsö noch empfehlen, mit vielen Schären an den Spitzen und dem wunderschönen Läckö-Schloss. Das ist auch eines der Schlösser, die immer wieder auch so Schweden-Bildbände prägen. Das darf da nie fehlen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schönes Schloss. Und dann noch vielleicht noch zwei weitere Orte, die man aufsuchen kann. Die sind beide am Berg Billingen. Das ist eher so ein bisschen im Osten von diesem Geopark. Da gibt es einmal das Jättadalen. Da sieht man sehr, sehr steile Felsabbrüche. Kann man auch in diesem Plateauberg wirklich schön erfahren. Und es gibt hier auch den Silverfallet. Das ist ein immerhin 60 Meter hoher Wasserfall, der so in mehreren kleinen Stufen vom Berg Billingen eben nach unten fällt. Und wer eben eher historisch unterwegs ist, der sollte nach Skara gehen. Und der sollte auf jeden Fall das Varnhem-Kloster besuchen mit einer Ausgrabungsstätte aus so der späten Wikingerzeit, im frühen schwedischen Mittelalter, aus dieser Zeit, also 10., 11., 12. Jahrhundert. Da gibt es einige spannende Funde, die man hier sich anschauen kann. Oder auch im Gythem, die Klosterruine. Auch die ist wirklich super, super, super schön. Ich habe hier in der Nähe auch ein spannendes Hotel gefunden. Bei Falköping bin ich im Elchhotellet untergekommen. Und dieses Hotel, wo man wirklich direkt bei den Elchen übernachtet und die dann morgens mehr oder weniger vor der Haustüre hat, über dieses Hotel werde ich auf jeden Fall noch in einer anderen Folge berichten. Aber das ist auch hier in der Gegend. Das heißt, wenn du eine gute Übernachtung suchst, dann könntest du beispielsweise das Elchhotel aufsuchen. Ja, so viel zu dieser Region, Geopark Plateauberg. Wie gesagt, besticht nicht durch die super, super spektakulären Landschaften, wie es vielleicht andere Orte in Schweden machen, aber es sind sehr besondere Orte und immer wieder auch wunderschöne Orte. Also lohnt sich hier zum Wandern, zum Radfahren, einfach zum Unterwegssein, ein bisschen zum Genießen, zum Fotografieren. Wer gerne fotografiert, der kommt hier voll auf die Kosten. Eine sehr, sehr schöne Gegend, auch wenn sie bei vielen wahrscheinlich nicht ganz oben auf dem Zettel steht. Also nicht nur durchfahren, sondern mal bleiben. 2-3 Tage. Es lohnt sich. Ja, berichte mir auch gerne, wo du vielleicht im Schweden-Sommer warst, wenn du in Schweden warst. Was waren deine Urlaubsregionen, die du aufgesucht hast? Hast du vielleicht einen Ort entdeckt, den du ganz besonders schön fandest? Dann schreib gerne, dann kann ich vielleicht auch da diesen Ort auch mal besuchen und auch mal darüber berichten. Schreib gerne an echkus@echkus.de. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, guten Start in den September. Hatte so bra. Wie hörst Elchkuss, der Podcast für Schweden.